Zunächst einmal habe ich liebe Grüße weiterzusagen, einmal von Oskar Viehweg, einem der ältesten Mitglieder unserer Gemeinde aus dem Seniorenheim in Rüsselsheim. Ich besuche ihn immer wieder und er lässt die Gemeinde grüßen. Dann war ich am letzten Wochenende in Weißenburg in der Gemeinde von meiner Tochter und dem Schwiegersohn, die hatten Saaleinweihung. Nach über anderthalb Jahren, wo sie ihren alten Gemeindesaal aufgeben mussten und sie sich auf dem Bauernhof versammelten, im Freien, im Rangergelände oder auch auf einem Gasthof, wurde jetzt ein neuer Gemeinderaum ausgebaut und da war die Einweihungsfeier mit Maria Prähn. Ich kenne diese alte Dame schon seit einigen Jahren, aber dieses Wochenende war ein besonderes Erlebnis. 84 Jahre ist mir also 3 Jahre voraus und da muss ich sagen, es gibt nicht nur Kaleb, sondern auch Kalebinnen. Und dazu gehört diese Dame. Mit 64 ist sie nach Afrika, nach Uganda gegangen und hat ein Werk aufgebaut mit 1000 Mitarbeitern, hat 6 Krankenhäuser gebaut an die 20 Schulen und braucht jeden Monat 600 bis 800.000 Euro. Und ich gedacht, boah, ja, sagt, ist ganz einfach. Wenn der Herr sagt, dass ich was machen soll, dann sage ich, okay, aber die Rechnung gebe ich dir. Und das liebt sie. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern eine andere Erfahrung, die hat mich so beeindruckt. Sie hat ja einen ganz eigenwilligen Stil zu predigen. Also nach homiletischen Gesichtspunkten hätte ich einige Anmerkungen zu machen. Aber was ganz stark ist das Zeugnishafte des erlebten Wort Gottes. Am Freitagabend, mitten in der Predigt, kommt sie aufs Thema Glaubenstaufe. Das war ein richtiger Gedankensprung. Und er sagte, bei der Gelegenheit möchte ich fragen, wer ist noch nicht getauft als Glaubenstaufe? Der soll sich mal melden. Ich dachte, oh Backe, das kann man doch so nicht machen. Und siehe da, 19 Leute melden sich. Ich dachte, boah, na, ob das gut geht. Dann sagt sie, Pastor, zu meinem Schwiegersohn, wir werden morgen eine Taufe am Altmühlsee haben. Da hatten wir nämlich ein Schiff gemietet, um abends von 6 bis 9 Uhr eine Lobpreisschifffahrt zu machen. Und um 16:30 treffen wir uns zur Taufe. Ja, nächsten Nachmittag war ich mit da. Ja, und dann waren es nicht nur 19, sondern 21. Aber am See war eine Blaualgenblüte. Ist nicht so gesund. Und dann wollten wir schon verschieben und dann ging jemand am Ufer weiter, fand eine kleine Bucht so zugewachsen und da sah es gut aus. Also 21 wurden hier getauft auf den Namen Jesu und seinen Tod hinein und da ging's aufs Schiff mit dieser 3-stündigen Lobpreistour. Da habe ich gesagt, Richard, du bist jetzt 81, aber sowas hast du noch nicht erlebt. Und da habe ich gedacht, Herr, irgendwie bist du mit ganz neuen Dingen am Wirken. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil wir ja so viel negative Nachrichten von überall bekommen, was auf uns einwirkt. Und dann dachte ich, muss ich euch unbedingt erzählen. Und dann noch was. Letzte Versammlung im alten Saal, sagt mein Schwiegersohn, wir haben jetzt auch mal eine Taufe gehabt. Wenn wir einen neuen Saal bekommen, dann wollen wir gleich wieder mit Taufen anfangen. Und tatsächlich 21 dort im Altmühlsee getauft. Gott ist am Wirken. Vor einiger Zeit habe ich den Studenten in unserem theologischen Seminar in Erzhausen gesagt, ihr studiert Theologie. Es gibt systematische Theologie, da wird alles der Reihe nach gründlich aufgearbeitet. Ihr studiert historische Theologie, wie all dies, was vorher gelebt und umgesetzt wurde. Und ihr studiert praktische Theologie, wie man jetzt im Gemeindeleben mit all den Dingen dort umgeht, bis hin zu Hochzeiten und Beerdigungen. Dann sagte ich Ihnen aber eines, müsst ihr noch studieren. Und das ist biografische Theologie. Das heißt gelebte Theologie im eigenen Leben. Ich habe gar nicht gewusst, Inge, dass du heute hier sein wirst, aber das war eine ganz feste, handfeste Lektion in biografischer Theologie. Habt ihr es mitbekommen? Das war besser wie irgendeine Vorlesung über, es gibt so viele theologische Streitthemen. Und ich möchte heute Morgen mit biografischer Theologie fortsetzen. Es war eigenartig. Ich wurde recht früh wach, bin aufgestanden, mein Frühstück gemacht, mich hingesetzt und hatte meine Predigt schon im Kopf. Und wenn ich so da sitze, das wäre eine Predigt aus dem Psalmen gewesen, welche das ist, verrate ich nicht, das kann ich ein anderes Mal weiter sagen. Und auf einmal fällt mein Blick einen Psalm weiter auf eine Aussage, die ich persönlich in meinem Leben durchlebt habe. Und dieses Wort sprang mich so an, da dachte ich, Herr, was hast du denn vor heute Morgen? Irgendwie muss das ja in eine Richtung gehen. Und ich lese mal diesen Text. Das ist Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Unsere Gedanken, das ist eine Welt für sich. Das ist ein Kosmos. Und zugleich das größte Rätsel, unsere Gedanken. Dass wir denken können, ist überhaupt nicht erklärbar. Weder durch Zufall noch durch Evolution, und der Materialismus hat sowieso keine Chance. Dass wir denken können, ist ein so großes Wunder. Unsere relativ kleine Gehirnmasse ist ein ungeheurer Speicher, wenn ich mal im Technokratendeutsch heute Morgen das einfügen kann. Die Denkfähigkeit zeichnet uns in unser Menschsein aus. Die ganzen Erinnerungen, die wir speichern, da wäre jeder Rechner schon heiß gelaufen. Die ganzen Dinge, die uns augenblicklich bewegen. Und an all die Dinge in die Zukunft hinein und an die ganzen Querverbindungen, das ist doch ein Knäuel. Und das ist etwas von riesigen Ausmaßen. Und wenn ich so am Schreibtisch saß und dieses Wort so in mir sich zu bewegen begann, da kam mir ein ganz seltsamer Gedanke. Stellt euch vor, alles, was Materie an uns ist, wäre auf einmal nicht mehr da. Dann wäre aber was noch da. Die ganze Gedankenwelt. Das Ganze, was unser Menschsein ausmacht. Und stellt euch vor, das wäre plötzlich sichtbar. Das wäre eine total, total andere Welt, als wir sie wahrnehmen. Leute, wir leben in einer Welt der Kurzsichtigkeit. Wir blicken überhaupt nicht durch, was es für Welten gibt im unsichtbaren Bereich. Und das schreit geradezu danach, dass es einen Schöpfer geben muss, der diese Fähigkeit geschaffen hat. Das verlangt geradezu danach, nicht nur um unserer Sehnsucht, sondern um der Wahrheit willen. Da muss einer etwas hineingelegt haben, das zeitlos ist, das nicht durch räumliche Grenzen eingeengt ist. Unsere Gedanken, Erinnerungen. Reflexionen über die Gegenwart, Sorgen in die Zukunft hinein. Als ich da saß, mir wurde fast schwindlig, als ich den Gedanken weiterdachte. Was kann man denn alles denken? Was habe ich gedacht? Was ist in meiner Erinnerung? Ich mache manchmal Gedankenreisen. Die Reisen, die ich gemacht habe, nach Sibirien, Georgien, nach Norwegen, nach USA, Kanada, überall. Da mache ich diese Gedankenreisen. Ihr auch? Und toll, das ist alles präsent. Die Bilder sehe ich vor mir. Dann denke ich an Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe. Ja, und dann all die Erfahrungen, wenn ich an 56 Jahre mit meiner Frau zurückdenke, mit den Kindern, mit den Enkeln, mit all dem. Was ist das für ein Kosmos unserer Gedankenwelt? Und das ist eigentlich das Wesentliche, der Kern unseres Menschseins, mein Ich, meine Persönlichkeit. Und schaut, in dieser Welt, die wir nicht sehen, da sieht es in vielen Fällen ganz anders aus, als wir es wahrnehmen. Stellt euch vor, wenn das plötzlich überall, was wir denken, auf unser Stirn geschrieben stehen würde. Was würde das für ein Rennen nach Mattscheiben und Vollgesichtsmasken geben? Was würde das für Bemühungen geben, diese Dinge doch irgendwie nicht präsent sein zu lassen? Aber ich will mich aus dieser Weite, die ich doch nicht beschreiben, die ich nicht fassen kann, will ich mich begrenzen auf das, was der Text hier sagt. Als viele schwere Gedanken mich bedrängten. Kennt ihr das? Es gibt nicht nur schwere Dinge zu tragen, so ein 50 Kilo Sack auf der Schulter oder mal so ein Amboss wegtragen, wie ich in der Jugend konnte. Ich habe im Hamburger Hafen gearbeitet und war da in meiner körperlichen Kraft noch gut beieinander, heute nicht mehr ganz so. Schwere Dinge, aber das gibt auch Dinge, die sind ganz schwer in unseren Gedanken, wirken sich hinein in unser Gemüt, liegen wie Mühlsteine auf all dem, was wir wünschen wollen, was wir gerne anders hätten und so weiter. Zeiten, die unsicher sind, prägen diese Haltung aus. Schwere Gedanken. Da schwingt schon mit Schwermut. Da schwingt schon mit Sorge. Da schwingt schon mit, da drehen sich die Gedanken im Kreis, man kommt nicht weiter. Da schwingt mit, da tauchen die Erinnerungen auf. Mit Wehmut, weil es vorbei ist. Mit Anklage, weil all das wieder vor uns steht, was schiefgelaufen ist. Die Bibel sagt, dass sich unsere Gedanken untereinander verklagen. Kennt ihr das? Da finden Gerichtsverhandlungen statt von Anklage, Verteidigung, von Feststellung und Ausrede und was alles. Das ist ein Prozess in uns. Und dann tauchen aus der Erinnerung auf all die unerfüllten Wünsche, die Ziele, die wir nicht erreicht haben. Und wenn man dann so ein paar Jährchen und Jahrzehnte hinter sich hat, dann summiert sich das. Und die Erinnerung ist dann nicht immer so, ja, im Abendrot, sondern das ist oft bedrängend und bedrückend. Ich weiß das aus Gesprächen, wenn man von der höflichen Konversation zu der ehrlichen Situation übergeht. Wenn ein Mensch mal den Mut findet und sagt, wissen Sie, weißt du, das habe ich noch keinem gesagt. Das habe ich noch nie ausgesprochen. Aber das ist ständig in mir, das bedrängt, das bedrückt mich, das werde ich nicht los. Ob das die Schwierigkeiten der eigenen Ehe, der Familie betrifft, ob das die Dinge im Beruf sind, die Dinge, die unsere Gemeinschaft, in der wir leben, ausmachen oder in der Gesellschaft. Oder auch die Dinge, die gerade da sind. Corona, Das ist ja nicht nur ein Virusinfekt, das ist ja auch etwas Schweres, was auf dem Gemüt und in den Gedanken liegt und sich bemerkbar macht. Erkundung und Auswertung zeigen, das ist nicht nur bei alten Menschen, die das sowieso ein bisschen schwieriger haben, sondern gerade bei Kindern und Jugendlichen mit all den Einschränkungen. Und dann noch die Zukunft. Mir sagte jemand, man mag ja gar nicht dran denken, wo das noch hinführt und was das noch alles wird. Und damit ist jetzt nicht nur der Krieg in der Ukraine gemeint. Damit ist nicht nur gemeint, dass wir im Winter die Heizung weiter zurückstellen müssen. Damit ist nicht nur gemeint, dass nicht ganz sicher ist, wie wir mit Rente und anderem klarkommen, mit all den Dingen. Jeder hat so seinen eigenen Bereich als schwere Gedanken mich bedrängten und erfüllten. Das ist Alltagserfahrung, auch wenn es überspielt wird. Manchem Keep Smiling sieht man schon in der Oberflächlichkeit an, was dahinter steckt. Und manche gute Laune ist nichts weiter wie Tünche für diesen Bereich. Ein Mann, der bedrückt war, ging einmal zu einem Berater und sagt, mich drückt mein Gemüt so sehr. Ach, sagt er, dann gebe ich Ihnen Rat, hier ist bei uns in der Stadt ein Zirkus, Sie haben einen tollen Clown, der macht so viel Späßchen, da müssen Sie mal hingehen und richtig lachen, dann ist befreit. Dann sagt der Mann, das hilft auch nichts. Woher wissen Sie denn das? Ja, ich bin der Clown. So ist es, als viele schwere Gedanken mich bedrängten, in mir waren viele, nicht nur ein Gedanke, viele in vielfältiger Art verschlungen, viele Fragen, Schuldgefühle, Anklagen, Sorgen. Ja, wenn ich hier aufhören müsste, dann wäre es kein Evangelium. Aber wir kommen zum zweiten Teil dieser Aussage. Da beglückten mich deine Tröstungen, o Herr. Eigentlich steht im hebräischen Grundtext, da liebkosten mich deine Tröstungen. Wisst ihr, wenn all das Schwere in unserem Innern uns bedrückt, dann ist die Frage, wo ist Gott? Weiß er überhaupt um mich? Kennt er, was mich in meiner Seele, im Tiefen, in Gedanken bewegt? Und wenn ja, reagiert er darauf? Ja, er ist da, er weiß es, er nimmt es wahr und er reagiert darauf. Durch seine Tröstungen. Nun, das ist ein Wort, das hat keinen so hohen Stellenwert in unserem Sprachgebrauch, weil man nicht recht versteht, was das bedeutet. Trost ist eigentlich Zuspruch präzise in die Situation hinein. Man müsste eigentlich erwarten, dass Gott, der uns kennt, uns zunächst womit begegnet? Mit der Anklage. Das hast du davon. Warum bist du nicht den Weg gegangen? Warum hast du mir nicht vertraut? Warum? Gott hätte tausendmal die Berechtigung, uns so entgegenzutreten. Aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Obwohl er in seiner Allwissenheit alles kennt, kennt er doch auch die tiefe, tiefe Not, die sich dahinter verbirgt. Hinter all diesen Bedrängnissen. Und da kommt er, um uns zu begegnen. Wisst ihr, nur weil Gott unendlich groß ist, kann er sich auch so klein machen, dass er in die Situation deines und meines Lebens, unserer bedrückenden, schweren Gedanken kommen kann. Das kann kein anderer. Nun, zur biografischen Theologie. Ich habe dreimal in meinem Leben eine Polyneuritis durchgemacht, das heißt Nervenlähmung, und in Abständen von 15 und nochmal 10 Jahren. Kein Arzt kann mir sagen, wieso, warum. Autoimmunerkrankung, chronisch ist es nicht. Und das Wiederauftreten, keine Erklärung. Bei meinem letzten Klinikaufenthalt in Mainz sagte mir der leitende Arzt des Ärzteteams, Herr Krüger, Sie sind medizinisches Neuland für uns. Erzählen Sie mal. Und habe ich Ihnen erzählt. Gesagt, ja. Und habe auch von meinen Gotteserfahrungen erzählt. Und da muss ich jetzt zu der zweiten Phase zurückgehen. Das war 1985. Hatte Besuch von lieben Freunden. Wir unterhielten uns und ich merkte, weil ich das ja schon einmal hatte, wie die Finger taub wurden, wie die Füße unsicher wurden. Ich habe meiner Frau dann, als der Besuch weg war, noch beim Spülen geholfen, und im Warmwasser wird ja dann diese sensitive Störung noch deutlicher. Und dann so gegen 10:30 sagte ich, du Schatz, es geht wieder los. Was meint ihr wohl, wie uns beiden zumute war? Dann sind wir zur Notaufnahme gefahren. Der Arzt war auf die Art hilflos. Sagte, ich weiß auch nicht, da müssen Sie morgen nochmal wiederkommen. Ich sage, nein, ich kenne das schon. Das entweder jetzt oder gar nicht. Ja, dann müssen wir Sie einfach in die Neurologie schicken. Haben Sie auch gemacht. Ich kam dorthin, der Arzt schaute mich an und ich sagte ihm, Herr Doktor, diese Neuropathie oder wie immer die Ärzte das nennen, der eine nennt so, der andere so, weil sie nicht recht wissen, was es im Tiefsten ist, ist eine Autoimmunerkrankung. Und dann sagt er, okay, dann werden wir das Nervenwasser untersuchen. Dann haben sie eine Rückenmarkpunktion gemacht, da habe ich nun reichlich Erfahrung drin und habe mir vom Arzt beim ersten Mal das erklären lassen und war dann ganz entspannt und das klappte auch. Und dann macht er die Untersuchung und sagt, Herr Krüger, das ist genau so, wie Sie sagen. Dann war kein Zimmer frei, ich wurde auf den Flur gelegt und lag da im Bett. Und dann hatte ich einen rührenden Praktikanten da. Er war am Anfang der Krankenpflegeausbildung und er versuchte mir jetzt sein begrenztes Fachwissen dahin trostvoll weiter zu vermitteln. Ich gesagt, junger Mann, das ist ja ganz nett, aber ich weiß da mehr drüber. Ich habe das alles schon einmal durch. Gut, dann haben die Ärzte Verschiedenes versucht. Ich habe ihnen erzählt, morgen wird das sein, übermorgen das sein und dann das. Sie schaut mich mal groß an. Und als es dann genauso kam, als ich nicht mehr stehen konnte, in der Dusche zusammengesackt bin, da wurde ich im Notarztwagen Uniklinik nach Mainz gebracht. Dort wurde ich verkabelt angeschlossen, sollte eine Plasmapherese gemacht werden, also eine Blutwäsche. Wie weit das geholfen hätte, weiß ich nicht. Und in der Nacht wurde überall in den Gemeinden für mich gebetet. Nächsten Morgen kommt der Arzt zurück, studiert all die Skalen und Monitore und die Auswertungen, die Papierstreifen, die da bedruckt waren, und sagt, Herr Krüger, ich weiß nicht warum, aber es hat gestoppt. Oh, ich sage, so gut. Dann haben sie mich wieder von all den Kanülen und Kabeln befreit und dann lag ich im Krankenbett, konnte nicht aufstehen, nicht gehen, gar nichts. Und ich dachte immer so, Herr, du bist doch da. Du hast mich einmal aus der Situation rausgeholt vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Dann kam ich zurück hier nach Darmstadt, lag im Bett und dann wollten die mich im Bett waschen. Ich dachte, kommt überhaupt nicht in Frage. Und wenn ich auf allen Vieren in die Dusche krabbel Und das war noch in Eberstadt, der Altbau dort. Da gab es keine Duschen im Zimmer, da musste man 20 Meter über den Flur dort in den Duschraum. Und da gab es keine Duschen, sondern nur Wannen, wo man reinklettern musste und duschen. Auf jeden Fall, ich habe alles dran gesetzt, da rein und wieder zurück. Alle haben mich immer angeschaut. Und dann kam ein älterer Mann zu mir aufs Zimmer. Wir haben uns unterhalten, da stellt sich raus, er war bei Siemens in der Forschungsabteilung als Ingenieur. 3 Tage später sagt er, Herr Krüger, Sie müssen ja gesund werden. Ich sage, hey, wie kommt ihr denn darauf? Ich habe Sie beobachtet. Wie Sie denken, wie Sie reden, was Sie erwarten, das muss Folgen haben. Ich bin Naturwissenschaftler. Für mich gilt das Kausalgesetz von Ursache und Wirkung. Ich sehe bei Ihnen Voraussetzungen, also muss es Wirkungen haben. Also so ein gutes theologisches Gespräch habe ich noch lange nicht geführt. Jedenfalls habe ich ihm meine Gotteserfahrung bezeugt. Er hörte aufmerksam zu. Und nach einer Zeit kommt der Oberarzt rein und sagt, Herr Krüger, entschuldigen Sie bitte, ich stand draußen auf dem Flur. Die Tür war angelehnt, ich habe das Gespräch belauscht, darf ich eigentlich nicht. Aber er sagt, das war toll. Genau das lehrt uns die forensische Medizin, das heißt die Auswertung der Erfahrung und Beobachtungen. Und wisst ihr, in der Zeit, wo es so ganz schwierig war und ich nicht wusste, wie es weitergeht und Gedanken waren, meine Frau und die 2 Kinder und all die anderen Dinge, da auf einmal in der Bibel lese, springt mich dieses Wort an, als schwere Gedanken mich bewegten, da trösteten mich deine Zusprüche. Dann habe ich meine Elberfelder Bibel genommen, aus dem Grundtext übersetzt, und da steht Beglückten. Da dachte ich, Und dann las ich die Fußnote dazu, und da steht, eigentlich heißt es im Hebräischen, liebkosten mich deine Tröstung. Da lag ich nun, habe erst in die Luft angehalten, gedacht, Herr, so machst du das. Ich hatte immer Antworten erwartet. Kam keine. Ich hatte augenblickliches Eingreifen erwartet. Erleb dich nicht. Ich hatte irgendwie all meine Vorstellungen, dass wieder alles rund ist. Und dann begriff ich, was mir im tiefsten hilft, ist die Nähe Gottes, der sich mir zuwendet und seine Nähe in mein Innerstes, in meine Gedanken, in mein Gemüt, ja in meine Seele hineingibt. Und da durfte ich dasselbe erleben, was Inge uns bezeugt hat. Dieser Zuspruch und Trost Gottes, der ist nicht machbar. Der ist auch nicht durch Medikamente machbar. Der ist auch nicht durch irgendwelche Spezialmischungen, die unsere Psyche beeinflussen, machbar. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Und hier bezeugt dieser Psalmdichter in diesen schweren Zeiten, da beglückten, liebkosten mich die Tröstungen Gottes. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, denn Jesus nennt ihn den Tröster, den Beistand, den Zusprecher. Paulus in größter Not nennt Gott den Gott allen Trostes. Und wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir, das ist Weg und Absicht Gottes, in unser Leben tief im Verborgenen hineinzuwirken, wo ein anderer noch gar nicht hineinschauen kann, wo ein anderer gar nicht nachvollziehen kann. Aber Gott tut das und dieser Friede erfüllt uns. Die Gewissheit ist gegründet im Wort Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, gerade in schwierigen Zeiten, wenn ihr bedrängt seid, wenn es aufs Gemüt drückt, wenn Dinge da sind, wo man denkt, ja, wie, was, und ich finde keine Erklärung dazu. Gottes Kinder haben doch Anspruch, dass sie glücklich sind und dass ihnen immer gut geht, und all diese krummen Theologien, die irgendwo vom Sonnenstrand Kaliforniens kommen und nichts mit der Realität des Lebens im Alltag zu tun haben, wenn dass dann alles er uns gar nicht zufriedenstellt, dann wirkt Gott hinein in dieser Weise. Da trösteten, liebkosten mich deine Zusagen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, jetzt stoßen wir in einen Bereich vor, wo es um die intime persönliche Beziehung zu Gott geht. Und das ist das, was Gott so gerne möchte. Gott hat nichts mit Religion am Hut. Religion ist ihm ein Greuel, weil Religion menschengemacht ist. Weil Religion Menschen schindet, weil Religion Menschen einengt, zwängt. Gott ist auch nicht interessiert an formalem Christentum. Das ist ihm zuwider. All die Formen bis hin zu hochkirchlichen Anlässen mit wer weiß wie viel Weihrauch und sonst noch was und sakramentalen Ereignischarakter, der beansprucht wird und nie da ist. Nein. Was Gott möchte, ist die allerpersönlichste, intimste Beziehung, und die erwächst aus solchen Krisensituationen, wo wir selber gar nicht mehr weiter wissen. Da neigt er sich herab. Da spricht er uns ein Wort zu. Und dieses Wort ist nicht, was unseren Intellekt jetzt anregt. Da rattert das, bis wir eine Antwort haben. Nein, das geht tiefer. Das geht in die Dimension hinein, von der die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und da knüpft er an. Und ich möchte euch dieses weitergeben. Denn nur das, was man wirklich erlebt, das lebt dann auch. Was man hört und liest und was man begeistert feiert, das ist ja gut. Aber das lebt nicht. Was man erlebt, das lebt. Und ich möchte es noch einmal wiederholen, dass ihr es mitnehmen könnt. Als mich viele schwere Gedanken bedrückten, jeder kennt diesen Kosmos seines Lebens, da trösteten, da beglückten, da ganz intimer Ausdruck, der da steht. Da heißt es dann im Ausdruck weiter. Da wirkt Gott hinein. Öffne dich dafür, nimm es wahr und danke Gott. Ich möchte noch beten. Lieber Herr,